Ja, hallo zusammen. Es ist richtig schön, euch alle hier zu sehen. Ihr seid nicht an der Isar, ihr seid nicht irgendwo in den Bergen, sondern ihr seid hier in der Kirche und es ist richtig gut. Wir haben ja unsere Serie Storytelling mit Jesus gestartet und letzten Freitag hat die Karin den ersten Teil gemacht. Sie hat uns sehr anschaulich erklärt, wie Storytelling funktioniert. Das ist mir auch nochmal ganz neu klar geworden und hat mich inspiriert. Und wie Gleichnisse unsere kleine Amygdala da hinten drinnen, da unten, wie die überlisten. Und die Merkmale von Gleichnissen sind, dass sie eine Erfahrungsebene und eine Offenbarungsebene haben. Und somit ist der Kern von Gleichnissen zu erfahren, wo ich Gott in der Geschichte finde und wo ich mich selbst darin finden kann. Am nächsten Freitag wird der Rainer predigen, hier sitzt er, und wird über das Paradox sprechen, dass aus einem kleinen bisschen Ferment ein großer Sturm werden kann. Und dann kommt der Siegfried und er wird die Serie beenden und sein Thema ist Unkraut vergeht nicht. Und ich kann euch eins schon sagen, er wird nicht darüber sprechen, dass man über Unkraut auch leckeren Salat machen kann. Ich liebe das. Und heute darf ich über das Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium sprechen. Und zwar Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Und es geht um Stolz und Demut, um einen Pharisäer und einen Zöllner. Und ich persönlich liebe es, Geschichten zu erzählen. Und ich entlasse morgens meine Töchter immer in die Schule und sage zur Aufmunterung, sie mögen doch viel Freude haben mit den Bildungsgeschenken, die ihnen unser Staat macht. Ja. Und dann haben sie unfassbar spannende Themen wie das Kräftegleichgewicht und Wechselwirkung. Sie blühen bei der Erstellung eines TX-Diagramms regelrecht auf. Und beim Bassschlüssel höre ich ganze Symphonien in meinem Kopf. Und die berühmte Elternfrage beim Heimkommen ist dann, na, wie war's heute? Und dann wird beherzt mit, du weißt doch, dass du das nicht fragen sollst, beantwortet. Ich sage dann immer, ja, du hast ein Problem, du hast einen sich interessierenden Papa, das musst du jetzt aushalten, aber es bewirkt nicht, sie ist schon weg. Jetzt zeige ich euch noch, welche Bibelstellen ich heute drin habe. Da ist es, was ist da? Genau, hier. Also das sind all die Bibelstellen, die ich da hineingebuttert habe, sodass ihr seht, wir arbeiten hier wirklich ganz nah an der Bibel dran und nicht aus unserer eigenen Fantasie. Ja, und jetzt hören wir den Bibeltext für unsere heute Predigt. Er ist, wie gesagt, aus dem Lukas-Evangelium. Und ich zeige euch schon mal zu Beginn, bevor der Michi uns den vorliest, zeige ich euch mal, wie der so ein bisschen strukturiert ist, denn dann könnt ihr euch besser orientieren. Er besteht im Prinzip aus 4 Teilen. Der erste Teil ist einleitend wie von einem Erzähler. In Teil 2 erzählt Jesus von einem Pharisäer. Im dritten Teil von einem Zöllner. Und im vierten Teil kommentiert er das Gleichnis. Und mir fällt immer auf, dass der Michi so eine schöne Erzählerstimme hat. Wenn da in den Videoclips da jemand spricht, das ist wunderbar. Und darum habe ich dich gebeten, Michi, magst du uns die Bibelstelle vorlesen? Ah, er hat das Mikrofon dabei. Ich habe gerade überlegt, oh meine Güte, wir haben das Mikro abgebaut, aber du bist super, danke. So, dann lese doch vor und ich versuche, die parallel hier anzuzeigen. Jetzt.
Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. 2 Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. An 2 Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den 10. Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht, im Unterschied zu dem Pharisäer.
Eigentlich gibt es ja noch weiter.
In meiner Version nicht.
Dann nicht? Okay. Kannst du das lesen da vorne? Kriegst du das hin? Denn wer sich selbst groß macht...
Ah, genau. Entschuldigung. In meiner Version geht es wirklich nicht weiter. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht.
Werden. Wunderbar. Ich vermute, das habe ich amputiert, wie ich dir den Text geschickt habe. Wunderbar hast du das gemacht. Vielen Dank. Also hier geht's um Pharisäer und einen Zöllner. Die Pharisäer, die gibt es heute nicht mehr so genau wie damals. Und den einzigen Zöllner, den ich kenne, der ist ein Lieber. Den mag ich sehr gerne. Und der ist leider heute nicht hier, sondern der ist auf der Living Room Freizeit in den Bergen. Oder ist er hier? Nee, gell, er ist nicht hier. Also er spart sich jetzt die peinliche Situation, dass ich ihn hier sogar nenne. Und was wollen wir denn heute hier mit dieser Geschichte? Die ist doch auserzählt. Die gehört doch der Vergangenheit an. Und eigentlich könnte man doch jetzt zuklappen und im Biergarten gehen, denn die Geschichte hat doch jeder gehört. Das ist Vergangenheit. Aber das wäre schade. Also ich würde euch raten, hier zu bleiben, auch euch am Stream. Bleibt bei mir. Mir ist was Interessantes aufgefallen, weil die Geschichte ist hochaktuell und hat uns viel zu sagen. Eigentlich ist alles in der Bibel wertvoll für uns. Wenn wir in die Bibel einsteigen, dann haben wir eine große Entdeckungsreise vor uns. Und die Bibel ist eigentlich die unendliche Geschichte. Sie ist die eigentliche unendliche Geschichte. Und das Thema dieser Serie ist Storytelling mit Jesus. Und die Bibel ist die Story, die nie auserzählt ist. Und deswegen ist der Untertitel unserer Predigtserie auch Geschichten für die Ewigkeit. Also, was haben eine Gesellschaftsgruppe aus der Antike und eine räuberische Berufsgruppe, die aber ethisch-moralisch nicht mehr mit von heute annähernd vergleichbar ist, mit uns zu tun? So viel kann ich jetzt schon sagen, sehr viel. Jesus zeigt hier psychologische Profile auf, die in vielen, wenn nicht sogar in jedem von uns, stecken. Lassen Sie mal genauer ansehen. Wer sind denn die Player in diesem Spiel? Wer ist der Gute? Wer ist der Böse in diesem Szenario? Wer gewinnt von den beiden? Und ich kann euch gleich vorab sagen, beide haben etwas gemeinsam. Sie sind im Volk verhasst. Der eine, weil er Hürden vor Gott aufbaut und der andere, weil er die Taschen von den Menschen leerräumt. Die Pharisäer. Fangen wir mit ihnen an. Gemäß dem Geschichtsschreiber Josephus gab es diese Gruppierung schon seit etwa 160 vor Christus. Und der Name leitet sich vermutlich vom hebräischen Wort Parash ab. Das heißt so viel wie trennen. Das haben die auch gemacht. Sie haben sich getrennt von den Normalos, so wie ihr. Und Paulus nannte sie die strengste jüdische Glaubensrichtung. Und ich denke, der müsste wissen, weil er hat sich wirklich gut ausgekannt. Der ist von Gamaliel, einem Pharisäer, geschult und trainiert worden. Er war selbst Pharisäer. Und sie waren die, die auf peinlich genaue Gesetzeserfüllung bedacht waren. Und die Pharisäer kamen aus allen Bevölkerungsschichten und Gesellschaftsklassen. Sie waren zahlenmäßig eine große Gruppe im Judentum. Und obwohl sie nicht die Priesterschaft gestellt haben, so wie die Sadduzäer, waren sie eigentlich die richtig Frommen, die das richtig gut wissen, die Rechtgläubigen. Und die Pharisäer, das war die einzige Partei nach dem Fall des Tempels im Jahr 70 nach Christus, die bestehen blieb. Und Shalom ben Chorin, ein deutsch-israelischer Rabbiner, Journalist und Religionswissenschaftler, der schrieb mal in einem Aufsatz, dass das heutige orthodoxe Judentum, also das gesetzestreue Judentum, das Erbe der Pharisäer ist. Ich habe immer gedacht, die Pharisäer sind auch aus der Geschichte ausgeschieden, aber ganz so ist es nicht. Die haben es tatsächlich geschafft, irgendwie sich weiter zu tradieren. Sie nennen sich nicht mehr Pharisäer, aber sie leben praktisch weiter im gesetzestreuen Judentum. Und Jesus hatte sogar an einigen Punkten ihrer Lehre nichts auszusetzen. Das fand er richtig gut, denn sie anerkannten die Existenz guter und böser Geister, das Leben nach dem Tod und die Auferstehung des Leibes. Und er trifft sich sogar mit Pharisäern. Da gibt es die nächtliche Begegnung mit Nikodemus, in der der äußerst wichtige Dialog darüber, dass der Mensch neu geboren werden müsste und dass man nur dadurch in das Reich kommen kann, durch die Neugeburt. Und Jesus spricht vom Heiligen Geist, der weht, wo er will, davon, dass er der Menschensohn ist und vom Himmel herabgestiegen ist. Er deutet seine Kreuzigung an und spricht vom ewigen Leben, das er bekommt, der an ihn glaubt. Und dieses Gespräch, das packt den Nikodemus so richtig. Er hakt nach, aber an der Art und Weise, wie er nachfragt und was er fragt, merkt man, dass er irdisch denkt und nicht geistlich. Und es ist ungewiss, ob er die ganze Dimension dessen verstehen kann, was eben besprochen wurde. Dann wird Jesus vom Pharisäer Simon eingeladen, zum Essen eingeladen. Und es begab sich dort, dass eine Frau, eine stadtbekannte Prostituierte, vermutlich seine Füße küsst und die nass gewordenen Füße mit ihren Haaren trocknet und seine Füße mit kostbarem Öl salbt. Aber die Pharisäer, die außenrum sind, sind wieder reiche Jünglinge in einer anderen Geschichte von Jesus. Sie haben alles, der reiche Jüngling hat alles. Sie haben alles Wissen, aber sie können ihm nicht nachfolgen, so wie der Jüngling, weil sie ihren Reichtum an Wissen, an dem, was sie haben, weil sie das nicht aufgeben können. Die Pharisäer sind an Wissen, aber arm an Erkenntnis und Demut. Und die Pharisäer kritisieren Jesus aufs Heftigste, weil er vor ihren Augen Sabbat bricht. Als Jünger sind der Unterbrecher. Seine Ehren abreißen lässt und sie essen lässt. Er vergibt Sünden, er heilt Kranke und nennt Gott sein Vater. Und das reicht eigentlich. Das sind ausreichend Hinweise, dass Jesus vom Teufel inspiriert war. Aber Jesus geht auch hart mit den Pharisäern ins Gericht. Er nennt sie eine böse und gottlose Generation. Da ist er auch ganz in Übereinstimmung mit seinem Cousin, dem Johannes, dem Täufer. Beide nennen die Pharisäer und Sadduzäer bei mehreren Gelegenheiten Schlangenbrot. Nicht nett. Und Jesus kritisiert deren äußere Frömmigkeit, ihre Lieblosigkeit, ihren Stolz und die Selbstgerechtigkeit. Und das tritt besonders in dem Gleichnis hervor, das wir uns heute genauer anschauen. Der Herr Pharisäer führt eine Art Selbstgespräch, bei dem er zu dem Zolleinnehmer hinüberschaut. Seid eisern, meine Töchter, immer, wenn sie mir irgendwas Verächtliches sagen wollen, wenn sie sich ärgern über mich, seid ei. Also er wirft ein Seidei auf den Zolleinnehmer und sagt betend, dass er ja wohl selbst ein besserer Mensch sei. Er schaut nicht nur hinüber zu ihm, sondern er schaut auch auf ihn hinunter. Für ihn ist klar, dass er ein richtig Guter im Lichte des Gesetzes ist. Er fühlt sich sogar so sicher, dass er Gott dafür dankt, dass er nicht so ist, dass er besser ist als die anderen Menschen. Wir haben das gerade gelesen, wie die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher und Zolleinnehmer. Aber ihr seht, wie sehr er sich selbst täuscht. Denn gerade diese Menschen, mit diesen Menschen geht Jesus nach. Er spricht mit ihnen, er lädt sie in das Reich Gottes ein. Sie sind diejenigen, die es hinbekommen, ihren Lebenswandel aufzugeben und ihm nachzufolgen. Und das bekannteste Beispiel für uns ist Paulus, der Apostel Paulus, der als Saul der schlimmste Jäger der Jesus-Nachfolger war der damaligen Zeit. Ihm stellt Jesus sich sogar einen Weg und zeigt sich ihm ganz persönlich. und so wird der Saulus zum Paulus und wird zu einem der größten Influencer der Weltgeschichte. Dann haben wir hier die Zöllner. In dem sehr interessanten Buch Die letzten Tage Jesu von Nick Page habe ich ein Zitat aus der Mishnah gefunden. Fact vorab, die Mishnah ist eine größere Niederschrift der mündlichen Tora, also der fünf Bücher Mose. Ja, und diese Mishnah sagt, wenn ein Zollpächter das Haus betritt, wird alles, was sich darin befindet, unrein. Und dieser Nick Page schreibt, Zolleinnehmer waren in der Wirtschaftswelt gleichsam Unberührbare und Aussätzige. Bei Nick Page kann man weiter nachlesen, dass Zolleinnehmer einen Vertrag abschlossen, in dem eine bestimmte Summe festgelegt wurde, die sie jedes Jahr für die Behörden abliefern oder einzutreiben hatten. Und alles, was über diesen Betrag hinausging, floss in die Taschen des Zolleinnehmers. Also ihr Interesse war es, möglichst viel Geld zu fordern. Und das hat dazu geführt, in der griechischen und römischen Welt waren sie respektiert, aber anders in Judäa. Dort waren sie verachtet, weil ihr mit den verhassten römischen Machthabern basierte. Jeder, der jetzt hoch hergeguckt hat, zeigt mir, ihr seid noch dabei. Wunderbar. Und mir ist aufgefallen, in der Vorbereitung auf diese Predigt, Jesus hat irgendwie ein besonderes Herz für die Zöllner. Einen, den Matthäus oder auch Levi genannt, den beruft er zu seinen Jüngern. Und das wird im Matthäus-Evangelium 9, Verse 9 bis 17 schön beschrieben. Und da kommt auch das Mindset, da ist er, das Mindset von diesem Matthäus schön heraus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Und der zweite Teil ist super. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Wenn Jesus in euch wohnt und der Heilige Geist euch auffordert, komm, steh auf, bist du dann wirklich bereit, gleich aufzustehen und ihm zu folgen? Ein weiterer prominenter Vertreter der Zöllner ist Zachäus. Er ist reich und ihr wisst ja schon, wie man in der Branche zu Reichtum kommt. Und Jesus verhält sich wieder anders, als man es von einem guten Juden erwartet. Er sieht den Zachäus auf einem Baum sitzen, weil er war ein kleiner Mann. Und er wollte ja Jesus besser sehen können von da oben. Und Jesus erblickt ihn und sagt, du Zachäus, komm mal runter. Und Jesus lädt sich selbst bei ihm ein. Jesus lädt sich ein beim Zachäus, bei einem Unberührbaren, bei einem, den man, der, wenn in dein Haus gekommen ist, war dein Haus unrein. Geht gar nicht. Und Jesus muss dem Zachäus tief ins Herz geschaut haben, denn nach der Zusammenkunft beschließt Zachäus, die Hälfte von seinem Besitz den Armen zu geben. Und denen, die er betrogen hat, wollte er es vierfach zurückgeben. Und unser namenloser Zöllner aus der heutigen Bibelstelle macht auch einen inneren Prozess durch. Anders als der Pharisäer, der auf ihn herabblickt, wagt es der Zöllner nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Wer nicht einmal zum Himmel aufblicken kann, der muss gebrochen sein. Und er schlug sich auf die Brust und das ist eine Geste der tiefen Betroffenheit und Demut. Und es folgt ein Schuldeingeständnis. Und er sagt, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Gott, vergib mir. Und dann folgt eine eigenartige Aussage von Jesus. Und es ist fast so wie eine Schlüsselstelle in dieser Stelle. Der Zolleinnehmer, sagt er, der Zolleinnehmer war nun vor Gott gerecht. Und Gerecht und Gerechtigkeit, die Karin hat es auch letztes Mal in ihrer Predigt genannt. Was ist Gerechtigkeit? Was ist gerecht? Wann sind wir gerecht? Und die Frage ist auch, weiß der Zöllner, dass er gerecht ist? Wir wissen es nicht. Und er geht nach Hause und vielleicht macht er am nächsten Tag wieder wie gewohnt weiter. Also was ist gerecht vor Gott? Und wir kennen Gerechtigkeit einerseits als juristische Kategorie. Aber in unserem Kontext schauen wir mit einem anderen Blick auf diesen Begriff. Wenn man den Begriff Gerechtigkeit auf Gott bezieht, dann geht es um Kennzeichen von Beziehungen, die da sind: Treue, Zuverlässigkeit, Wahrheit, Rechenschaft, Rechtschaffenheit. Und wir in Agape haben ja da ein neues, schönes Wort auch dafür entdeckt. Das ist Lauterkeit, Gnade, so wie es Karin in ihrer Predigt ausgeführt hat, und Liebe. Und in Bezug auf die in Bezug auf den Menschen, da haben wir es dann oft mit so einer Spannung zu tun. Eine Spannung, die kaum auszuhalten ist. Und ich zeige euch mal, warum. Da heißt im Psalm 143, Vers 2, geh mit deinem Knecht nicht ins Gericht, denn kein Mensch ist vor dir gerecht. Und wenn wir das jetzt zusammenschieben wie ein Puzzle, dann sagen wir, die Bibel widerspricht sich. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Obwohl das der Gegenpol zu dem ist, was der Zöllner sagt, nämlich dass er Gerechtigkeit sei, geht es beim Menschen um ein Verhältnis zu Gott. Es geht um eine Lebensverbindung. Wenn der Mensch als gerecht in Gottes Augen ist, dann drückt es ein Verhältnis zu Gott aus. Es geht dabei um Gottesfurcht, Hoffnung auf Gott, Gehorsam ihm gegenüber, Liebe und Hingabe an ihn. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass der Pharisäer sich selbst antwortet und sich selbst bestätigt. Er leitet seine Gerechtigkeit aus dem Gesetz und den Regeln ab. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn du die Regeln einhältst, bist du ein Guter. Wenn einer die Regeln nicht einhält, Strafe. Und da passt ja auch. Und der Zöllner hat alle Regeln gebrochen. Schließlich ist ja sein Herz auch gebrochen. Und das erinnert mich an die Kreuzigung von Jesus. Da haben wir auf der einen Seite den Verbrecher, der über Jesus spottet. Und der erinnert mich so ein bisschen an den Pharisäer. Der spottet über die Menschen um ihn herum. Und der andere Verbrecher, der sagt, aber wir haben doch die Strafe verdient, weswegen wir hier hängen. Und er wendet sich an Jesus, auch er wendet sich, so wie der Pharisäer, und richtet eine Bitte an ihn, dass er an ihn denken möge, wenn er seine Herrschaft antritt. Aus unserer Sicht hat weder der Zöllner noch der Schächer das verdient. Aber was macht Jesus? Er lässt ihm seine Gerechtigkeit sichtbar werden und verspricht ihm das Paradies noch heute. Ziemlich unkompliziert, wie ich finde. Und er hat ihm vergeben, obwohl seine Schuld groß gewesen sein muss. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wie viel lastet noch auf dir? Wie viel Selbstanklage, wie viel Selbstzweifel, wie viel Schuld, düstere Gedanken, Trauer, was quält dich? Und es gibt einen Selbsttest, den ihr durchführen könnt. Ein Selbsttest, den Jesus uns vorgeschlagen hat. Nämlich wie mit dieser Prostituierten, über die er sagte, weil ihr viel vergeben ist, deswegen liebt sie. Und ich finde das spannend, dass wir nicht was machen müssen. Wir müssen nicht erst vergeben. Wir müssen nicht erst was tun, sondern weil uns vergeben ist, weil Jesus den ersten Schritt gemacht hat, deswegen können wir lieben. Und du kannst dich mal selbst prüfen, gucken, wie groß ist deine Liebe zu Jesus und zu den Mitmenschen. Und wenn du sagst, nicht so dolle, das wäre ziemlich normal. Aber ein Kennzeichen dafür, dass wir lieben können, ist, dass wir die Vergebung von Jesus angenommen haben, dass er uns vergibt. Und wir sehen ja an dem Pharisäer und an dem Verbrecher am Kreuz, ich glaube, keiner von uns hier, oder wer das mal später anhört, wird solche Verbrechen begangen haben. Und selbst wenn, lass dir vergeben. Lass dir die Schuld abnehmen. Lass diese Stimmen, die in dir immer wieder anklingen, lass sie zum Schweigen kommen. Es ist nicht die liebevolle Stimme von unserem Papa im Himmel. Die liebevolle Stimme von unserem Papa im Himmel sagt, ich habe dich so, so lieb. Ich habe dir vergeben. Komm in meine Arme. Und es ist so, wie die Linda es erlebt hat. Du hast es nicht verdient, aber er hat dir den Sportwagen vorbeigeschickt im Unwetter. Und wenn wir so mit ihm reden und ihm unseren Lebensrucksack hinlegen, dann gibt es ein altes Wort dafür, das ist Buße. Es klingt so kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Du kannst einfach das jederzeit machen. Also wenn du wenig Liebe zu Jesus spürst, dann lass ihn noch mehr in die dunklen Kammern deines Herzens reinkommen. Für ihn ist kein Ort der Welt gruselig genug. Er war bei den Toten 3 Tage lang, da ist sein Herz paradiesisch. Und er will deine Lasten aufnehmen. Er will sie dir nehmen und dich frei machen. Und er will, dass du frei sein kannst, so wie wir das in dem ersten Lied gesungen haben. Jesus, ich hab dich so lieb. Und auch wenn du schon lange mit Jesus gehst, dann überleg, ob deine Liebe zu Jesus wirklich in dein Herz eingedrungen ist. Überleg, wo auch du noch Vergebung brauchst. Wo du durch sein mächtiges Blut, das er am Kreuz für dich, auch für dich vergossen hat, noch reingewaschen werden kannst. Die Sünde, die sneakt sich immer wieder so ran und nimmt uns ganz gerne mit auf die Reise. Und sie baut Straßenblockaden in deinem Herzen auf und die Liebe zu Jesus wird kalt und routinemäßig. Und das passiert wahrscheinlich jedem im Laufe eines langen Lebens. Aber wir können immer wieder zu ihm kommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Und ich möchte dann auch für euch beten. Und jeder von euch, der sagt, ja, ich möchte Jesus mehr lieben. Ich möchte meine alte Nachbarin mehr lieben. Ich möchte, was weiß ich, den Autofahrer vor mir lieben, der wieder nicht geblinkt hat. Dann macht euer Herz auf und lasst ihn hineinschauen und sagt ihm, du kannst diesen ganzen Müll, diese Hölle, dieses Gehenna, kannst du haben, nimmst du weg. Und nochmal, ist die Liebe zu Jesus eine Sache, die sich bei dir im Kopf abspielt oder im Herzen? Und wir haben manchmal Schwierigkeiten, Emotionen zuzulassen. Manchmal heißt es auch, wir sollen nicht schwärmen. Aber ganz ehrlich, ich schwärme für meine Frau, weil ich sie so lieb habe. Um wie viel mehr kann ich für Jesus schwärmen? Mit wie viel mehr Anspruch hat er auf meine Gefühle, auf mein Herz. Und er hat uns doch diese Gefühle gegeben, nicht nur den wunderbaren Verstand. Und die Frau, von der Jesus spricht, weint seine Füße nass und hört nicht auf, seine Füße zu küssen. Und ich bitte euch jetzt mal, eure Augen zuzumachen. Und stellt euch vor, ihr kniet vor Jesus und küsst seine Füße. Habt ihr das schon mal gemacht? Die Füße von Jesus geküsst? Er ist bei der Frau nicht weggezuckt. Er hat sich das gefallen lassen. Er hat sich die Füße mit ihren Haaren trocknen lassen. Und das war gar nicht gut in der Zeit damals. Und Jesus hält auch nasse Füße aus. Ist dir klar, dass du gerettet bist? Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Und du wirst mit ihm im Paradies sein. Glaubst du das? Kannst du sagen, dass du gerettet bist und ewiges Leben haben wirst? Und wenn du das kannst, dann sag jetzt einfach laut Ja. Da geht mehr. Lauter. Ja. Yes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, hier für meine Freunde. Danke, dass du für sie ans Kreuz gegangen bist. Dass du dein wertvolles Blut am Kreuz vergossen hast. Und dass du uns reingewascht. Und wir haben es uns nicht verdient. Keiner hier von uns. Aber du hältst uns für wertvoll. Für dich sind wir wie die Perle im Acker, die du rausholst und putzt, anhauchst. Und du hauchst uns an mit deinem Atem, mit deinem Heiligen Geist und sagst, ich habe dich so lieb. Ich habe alles für dich gegeben. Hast du mich lieb? Amen.